Liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz am Freitag. Und dazu begrüße ich ganz herzlich den Regierungssprecher Stefan Cornelius und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und wie am Freitag üblich beginnen wir mit den öffentlichen Terminen des Kanzlers in den nächsten Tagen. Herr Cornelius,
bitte. Ja, vielen Dank. Guten Tag von mir aus. Auch einen schönen guten Tag. Und hier sind die Termine. Die öffentlichen des Bundeskanzlers in der kommenden Woche. Am Montag, dem 15. September, wird der Bundeskanzler um 18 Uhr an der Feier zur Wiederherstellung der Synagoge Reichenbachstraße in München teilnehmen. Und er wird dort auch eine Rede halten. Am Dienstag wird der Bundeskanzler beim Deutschen Maschinenbaugipfel in Berlin um 9.30 Uhr eine Rede halten. Der Deutsche Maschinenbaugipfel findet zum 15. Mal statt und ist das wichtigste Branchentreffen im Maschinen- und Anlagenbau. Die heimischen Unternehmen im Maschinen- und Anlagenbau sind international führend und mit rund 1 Million Beschäftigten sind sie auch der größte industrielle Arbeitgeber in Deutschland. Das Treffen dient dem Austausch zu aktuellen Themen, unter anderem künstliche Intelligenz, Industriestandort Deutschland, Stärkung der europäischen Wettbewerbsfähigkeit. Es wird zu diesem Termin einen Livestream geben. Im Anschluss, da ist die Zeit noch nicht ganz endgültig abgestimmt, empfängt der Bundeskanzler den polnischen Präsidenten Karol Nawrocki im Bundeskanzleramt. Im anschließenden Gespräch wird es natürlich um aktuelle Entwicklungen gehen. Sie kennen das Thema der russischen Drohnen über den polnischen Luftraum. Darüber hinaus ist die bilaterale Zusammenarbeit sowie Fragen der internationalen Sicherheitspolitik von besonderer Bedeutung und natürlich die weitere Unterstützung der Ukraine. Am Mittwoch, dem 17. September, findet ab 9 Uhr die Generaldebatte im Deutschen Bundestag zur zweiten und dritten Lesung des Haushaltes 25 statt. Beraten wird dort der Einzelplan 04, also der Etat von Bundeskanzler und Bundeskanzleramt. Und wie üblich wird Bundeskanzler Merz als zweiter Redner das Wort ergreifen. Am Mittwochabend nimmt Bundeskanzler Merz an einem Rosh Hashanah-Empfang anlässlich des 75-jährigen Jubiläums des Zentralrats der Juden in Deutschland im Jüdischen Museum in Berlin teil. Der Bundeskanzler wird dort die Festrede halten. Der Empfang findet auf Einladung des Zentralrats der Juden in Deutschland statt. Der offizielle Teil beginnt um 18 Uhr. Und am kommenden Donnerstag wird der Bundeskanzler zu seinem Antrittsbesuch nach Madrid reisen. Er wird am Abend von Ministerpräsident Pedro Sanchez empfangen. Anschließend wird es Gespräche geben über die bilaterale Zusammenarbeit, besonders auch natürlich um Fragen der Europapolitik und der Sicherheitspolitik. Und das Ganze wird natürlich auch von und mit einer Pressekonferenz begleitet. Soweit die Termine.
Dankeschön. Gibt es Fragen zu einem der genannten Termine? Herr Mayer.
Cornelius, eine Frage zu dem Termin mit dem polnischen Präsidenten. Der hat ja im Vorfeld auch noch mal die Position geäußert, dass Reparationsforderungen für Schäden im Zweiten Weltkrieg ein Thema sein soll. Ist der Kanzler darauf eingestellt? Wie ist die deutsche Position? Und ich denke, zu den aktuellen Fragen, Herr Vorsitzender, reden wir später noch mal separat.
Der Bundeskanzler hat diese Äußerung zur Kenntnis genommen. Die Bundesregierung hat sie zur Kenntnis genommen. Die Position der Bundesregierung dazu ist unverändert.
Dann Herr Fechtner.
Vielen Dank, Nico Fechtner, DTS. Auch eine Frage zu dem Termin mit dem polnischen Präsidenten. War der Termin schon länger geplant oder erst nach dem Drohnenvorfall jetzt?
Nein, der Termin hat sich nach der Wahl des Präsidenten ergeben. Er kommt zu seinem Antrittsbesuch nach Deutschland. Dieser Antrittsbesuch findet auf der Ebene der Präsidenten statt. Das heißt, der Gastgeber ist in diesem Fall der Bundespräsident. Und der polnische Präsident möchte aus diesem Anlass den Bundeskanzler auch einen Besuch abstatten. Und das wurde so terminlich dann arrangiert.
Weitere Fragen zu Terminen?
Aber das war schon vor dem Zwischenfall.
Das ist nicht der Fall. Dann bleiben wir sozusagen im Umfeld dieser Frage, Herr Mayer.
Ja, ich hätte eine Frage an das Verteidigungsministerium, Herr Müller. Es wurde ja gestern angekündigt, dass das deutsche Engagement bei der Luftraumüberwachung in Polen jetzt verstärkt werden soll, auch mit zusätzlichen Flugzeugen. Könnten Sie sagen, wann das genau starten soll?
Das ist bereits umgesetzt. Also die Luftwaffe hat gestern Abend schon die Einsatzbereitschaft hergestellt. Das heißt, in Lage haben wir jetzt 2 Alarmrotten stehen, die 24/7 dann den Auftrag erfüllen. Und beide Alarmrotten sind auch für den Auftrag oder für die Auftragserfüllung im Rahmen dieses Air Policings über Polen befähigt. Ich will noch mal sagen, dass dieser Beitrag ist ein Beitrag. Wir haben weiterhin Luftbetankungsbeiträge, die wir ebenfalls bereitstellen, um eben dieses Air Policing vor Ort zu unterstützen. Das wird dann von dieser multinationalen Tankerflotte durchgeführt. Und genau, das ist so. Und die Klammer rundherum sind die anderen Einsätze, die wir an der Ostflanke haben, auch zum Thema Luftverteidigung. Wir sind aktuell in Rumänien mit einem Eurofighter-Kontingent. Wir waren im letzten Jahr mit Eurofighter-Kontingent in Lettland und haben ja erst vor kurzem ein Kontingent in Polen direkt gehabt, in der Nähe von Warschau auf einem Flugplatz für circa 4 Wochen. Wir verlegen noch dieses Jahr ein mobiles Radarsystem, auch was normal ist, was wir 2024 schon gemacht haben, weil wir seit 2004 das Air Policing speziell im Baltikum, aber jetzt ausgeweitet auf die gesamte Ostflanke unterstützen.
Vielleicht noch eine Nachfrage zu den Kampfjets, zur Kommandostruktur. Wer entscheidet da, wann die Flugzeuge aufsteigen und ob sie womöglich auch feuern?
Ja, die QRA, die wir in Deutschland stellen, übrigens haben wir noch einen in Süddeutschland, das macht jedes Land immer so, dass man überall gut hinkommt, werden in der NATO-Kommandostruktur geführt. Und dort gibt es entsprechende Prozesse, die dann auf das Lagebild zugreifen. Wir nennen das dann insgesamt als System NATO Integrated Air and Missile Defense. Die NATO hat auch eine sehr gute Website, wo das nochmal erklärt ist. Dort laufen dann die Lageinformationen ein und dann über den Kommandostrang wird dann bei der NATO, natürlich mit deutscher Beteiligung, aber auch dann der Einsatzbefehl ausgelöst. Und die Männer und Frauen, die das betrifft vor Ort, sind rund um die Uhr. Deswegen ist der Beitrag, dass die gestern Abend schon sofort bereit waren, gar nicht hoch genug einzuschätzen. Die sind rund um die Uhr in ihren Fliegerkombis vor Ort und sind innerhalb von wenigen Minuten in der Luft, wenn auf den Knopf gedrückt wird.
Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also ein Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
Herr Jung.
Herr Cornelius, der US-Präsident hat das Eindringen in den Bündnisluftraum durch russische Drohnen als möglichen Fehler bezeichnet, dass das ein Versehen gewesen sein könnte der Russen. Kommt das für die Bundesregierung auch in Frage?
Die Bundesregierung orientiert sich an der Auswertung der NATO. Diese Analysen laufen nach wie vor weiter. Die Zwischenstände kennen Sie. Die Bundesregierung und die NATO haben momentan keine Zweifel an der Herkunft der NATO, an der Herkunft der Drohnen, nämlich aus Russland. Die Herkunft der NATO ist historisch belegt und unbestritten. Glaube ich, dass auch die Zahl der Drohnen Auskunft darüber gibt, dass es sich nicht um eine zufällige Verirrung einzelner Flugkörper handelt.
Wie finden Sie denn die Einlassung des US-Präsidenten dazu?
Wir beurteilen die Äußerung des Präsidenten nicht.
Herr Kollege?
Ja, der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses hat heute gefordert, unter anderem im Spiegel und im Weserkurier, dass man künftig auch daran denken sollte, Drohnen schon über ukrainischem Luftraum abzuschießen, sofern sie sich dem polnischen Luftraum und damit dem NATO-Luftraum nähern. Wie steht die Bundesregierung dazu?
Die Einsatzrichtlinien für die NATO und für die Abwehr von feindlichen Drohnen ins NATO-Gebiet sind bekannt. Sie werden von der Bundesregierung geteilt und von den anderen Bündnispartnern über diese Einsatzrichtlinien hinaus gibt es keine weiteren Handlungsoptionen.
Frau Buckenmeier.
Auch konkret zu diesen Drohnen ans Verteidigungsministerium. Gestern hatte der bisherige Heeresinspekteur Mais gesagt, dass die Abwehr von Drohnen eine der größten Schwächen Deutschlands wäre. Wie reagiert die Bundeswehr jetzt darauf? Was ist da geplant in Zukunft?
Dieses Themenfeld muss man im Grunde zweigeteilt betrachten. Zum einen haben wir die Abwehr von militärischer Bedrohung, ich sag mal Großdrohnen, wie wir sie aktuell auch in der Lage in Polen gesehen haben. Hier wäre die Bundeswehr zuständig im Rahmen der Daueraufgabe Sicherheit im Luftraum, die wir zum Beispiel durch die Alarmrotten auch über Deutschland erfüllen oder bei einer Eskalation auch mit der bodengebundenen Luftverteidigung. Dort, also das ist der eine Themenbereich, dort investieren wir durch neue Luftfahrzeuge, durch bodengebundene Luftverteidigung. Zum Beispiel das IRIS-T-SLM-System haben wir im letzten Jahr das erste empfangen für die Bundeswehr. Weitere 5 werden folgen. Wir investieren, wie zum Beispiel diese Woche, mit dem Kauf neuer Patriot-Lenkflugkörper. Und also wir stärken die bodengebundene Luftverteidigung. Das ist eine Themenfeld. Das andere Themenfeld, das haben wir schon öfter diskutiert, ist das Themenfeld Drohnen, eher im Bereich hybride Bedrohungen, Ausspähung. Dort ist richtig, dass wir für den nahen Nächstbereich Schutz, nachdem wir die Heeresflugabwehr im Rahmen der Friedensdividende minimiert haben, wollen wir das wieder aufbauen. Hierfür wurde eine Erstbeschaffung für Systeme für den nahen Nächstbereich Schutz ausgelöst. Aufgrund der Industriekapazitäten werden wir hierauf noch warten müssen. IRIS-T-Systeme sind dafür auch geeignet im kleineren Maßstab. Also da werden wir auch aufwachsen. Und ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass wir jetzt für die zweite Jahreshälfte beziehungsweise für das Jahr 2026 noch an weiteren Stückzahlergänzungen für die Streitkräfte arbeiten, um auch den nahen Nächstbereich Schutz zu stärken. Und das wird in nicht unerheblichem Umfang erfolgen. Richtig ist, dass in diesem Themenfeld noch Handlungsbedarf ist. Wir haben im kleineren Bereich Netzwerkerdrohnen, elektromagnetische Störmaßnahmen, Radaraufklärungssysteme für sensible Standorte, haben wir schon in den letzten 10 Monaten eine erhebliche Entwicklung gemacht und dort auch unsere eigenen Schutzmaßnahmen erheblich verstärkt. Ich wiederhole nochmal aber für den Bereich, auch was diese Kleinstdrohnen angeht und Industriespionage zum Beispiel oder generell Spionage in der Fläche, hat die Bundeswehr in diesem Höhenband auch nicht die Befugnis und die Wirkungshoheit, sondern das wird dann eher bei den Landessicherheitsbehörden unter der Federführung BMI liegen. So nochmal für die generelle Aufteilung und was in den jeweiligen Themenbereichen zu betrachten ist.
Eine kurze Nachfrage, von welchem Zeithorizont gehen Sie da aus, wenn Sie sagen, wir haben Nachholbedarf?
Also wir haben, wie gesagt, für das Thema SLM, für diese Luftverteidigungssysteme mittlere Reichweite haben wir jetzt eins erhalten und in den nächsten 2 Jahren werden die weiteren Systeme zulaufen. Für das Thema Nah- und Nächstbereichsschutz haben wir bereits ein Nachweismuster des sogenannten Skyranger-Systems erhalten. Es sind insgesamt 19 bestellt und die 19 werden natürlich nicht reichen, um die Fähigkeiten oder die Fähigkeitsdarstellung für diesen Bereich zu gewährleisten. Und deswegen habe ich gesagt, werden wir auf jeden Fall im Bereich Nah- und Nächstbereichsschutz hier weitere Beschaffung auslösen. Und dann wird es maßgeblich von den Industriekapazitäten abhängen, in welchen Jahresscheiben diese Zuläufe sind. Sie wissen, wir haben das Ziel, bis 2029 spätestens bis dahin die Verteidigungsfähigkeit auch in diesem Bereich sicherzustellen. Das wird in erheblichem Maße auch gelingen, auch im Bereich Luftverteidigung. Aber ob jetzt alle Systeme bis dahin zugelaufen sind, ist noch nicht, kann man erst sehen, wenn die Industrie entsprechende Kapazitäten aufzeigt. Aber es passiert einiges in diesem Bereich. Es gibt auch zum Beispiel die Beschaffung eines Flugabwehrraketenpanzers. Das ist dann nochmal so ein Zwischenelement zwischen einem Kanonenpanzer und zwischen der mittleren Luftverteidigung. Gibt es noch einen System mit kleineren Raketen, sage ich mal vereinfacht. Auch das ist ausgelöst und das wird über die nächsten Jahresscheiben dann auch die Bundeswehr erreichen.
Herr Thurer?
Herr Müller, in dem gleichen Bereich noch eine Frage. Es gab gestern Meldungen, dass von den 19 dann abgeschossenen Drohnen 5 sozusagen auf der Flugbahn Richtung NATO-Stützpunkten gewesen seien. Kann man das in irgendeiner Form bestätigen oder was ist Ihre Antwort darauf?
Ich habe mich am Mittwoch schon geäußert, dass wir zu Flugbahnen, zu Orten und Zeiten uns nicht äußern, weil das eingestufte Informationen sind.
Und noch eine Nachfrage, Herr Cornelius. Stimmt es, dass im Rahmen eines möglichen weiteren Sanktionspakets jetzt nach diesem Drohnenvorfall auch über Einschränkungen bei Schengen-Visa für russische Staatsbürger nachgedacht wird? Oder heißt das, dass es dann so gut wie keine Schengen-Visa mehr gibt für Russen?
Über das 19. Sanktionspaket wird momentan verhandelt. Es ist in der Vorbereitung. Da kursieren sehr viele Ideen. Manche sind richtig, manche sind falsch. Und ich würde auch den Prozess abwarten, ehe ich das bestätigen kann oder dementieren kann.
Herr Jessen. Ja, jetzt. Lernfrage, Herr Müller, die jetzt verdoppelte Zahl der Flugzeuge in Alarmrotten in Rostock-Lage. Von wo wurden die abgezogen oder waren diese Maschinen sowieso schon dort stationiert?
Die Maschinen werden nicht abgezogen. Die Maschinen stehen normalerweise auf unseren Standorten der taktischen Luftwaffengeschwader. Lage ist so ein Standort, hat also ein eigenes. Soweit ich weiß, erfolgt ein bisschen Sharing mit einem Luftwaffengeschwader, was im Bereich Norddeutschland, also Nordwestdeutschland stationiert ist. Das Geschwader in Wittmund. Also das heißt, die sind normalerweise dann eingeplant für Übungs- und Ausbildungsbetrieb, um sich normal fit zu halten. Und die werden jetzt umdeklariert und stehen jetzt dort in der 24/7-Dauerbereitschaft.
Diese neu einsatzbereiten deutschen Flugzeuge ersetzen die Alarmrotten anderer NATO-Partnerstaaten, also zum Beispiel der Niederländer, die waren ja beim Abschuss der Drohnen beteiligt, oder ist das zusätzlich?
Nach meiner Kenntnis nach ist das zusätzlich. Andere Nationen haben auch sich bereit erklärt, zusätzliche Hilfe oder nicht Hilfe, Unterstützung bereitzustellen, wie zum Beispiel Frankreich. Und die NATO steht da geschlossen und unterstützt jetzt besonders aufgrund der Lage mit weiteren Fähigkeiten, die jetzt eingebracht werden.
Danke. Herr Fechtner?
Jetzt nicht ganz Polen und Russland, aber ich hätte eine Frage ans Verteidigungsministerium zur heutigen Militärübung in Belarus. Ob die Bundeswehr wegen dieser Übung jetzt in erhöhter Alarmbereitschaft ist?
Wir haben uns zu der Übung Sarpat, die Sie wahrscheinlich meinen, schon hier auch häufig geäußert. Der Generalinspekteur war vor 2 Wochen hier in der BPK diesbezüglich. Wir beobachten sehr genau, zusammen mit dem Bündnis, zusammen mit unseren Partnern, was dort passiert. Man hat natürlich ein Lagebild über die Luftlage, über die Landlage, über die Seelage, und man wird das ganz genau beobachten. Und lageabhängig werden immer Maßnahmen getroffen, um das eigene Personal vor Ort zu schützen und um gewappnet zu sein, will ich mal so bezeichnen. Aber ich sage ganz klar, die Übung Quadriga 25, die ja parallel stattfindet mit Überschneidungen, ich habe es, glaube ich, am Mittwoch schon gesagt, ist nicht eine Reaktion auf diese Übung. Es ist eine reine Defensivübung. Wir üben dort die Verteidigung des Bündnisses, größtenteils mit Verlegeanteilen ins Baltikum rein. Und die Übung ist nicht gegen jemanden gerichtet, sondern für uns, um unsere Fähigkeiten zu beüben und um uns im Partnerkreis, im Verbündetenkreis, im Alliiertenkreis zu beüben.
Hat sich denn jetzt durch den Drohnenvorfall die Einschätzung dieser Übung noch einmal geändert?
Ja, dass es wichtig ist, dass wir trainieren, dass wir einsatzbereit sind und den Zweiklang der NATO, Abschreckung und Verteidigung ständig aufrechtbehalten.
Nächste Frage, Herr Kollege.
Ja, Alexander Wenzel, Nachrichtenagentur AFP. Die Drohnen über Polen zeigen ja, dass Russland immer angriffslustiger ist, nicht nur in der Ukraine, sondern auch gegenüber NATO-Staaten. Wie will die Bundesregierung dem entgegentreten, oder was sind da die Pläne? Frage an Herrn Cornelius.
Den ersten Teil Ihrer Frage ist eine Wertung, die ich nicht teilen möchte, weder abwertend noch bestärkend. Also das ist Ihre Bewertung. Die Bundesregierung hat ja klargemacht, dass die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands und des Bündnisses ihre oberste Priorität ist in der Außen- und Sicherheitspolitik. Sie haben in den letzten Wochen und Monaten vielfältige Maßnahmen gesehen, vor allem auch in der Budgetierung, aber auch in strukturellen Entscheidungen über dem Wehrpflichtgesetz, dass die Bundesregierung die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands zu ihrem zentralen Aufgabengebiet gemacht hat. Wir nehmen die sich zuspitzende Sicherheitslage sehr ernst, aber begegnen ihr auch mit einer sehr entschlossenen Gelassenheit, weil Verteidigungsfähigkeit, Abschreckungsfähigkeit zu den Grundausstattungen einer Demokratie gehören, eines Staates gehören, der auf seine Freiheiten achtet. Und das wird dieses Land tun, eben im Verbund mit den Bündnispartnern. Und Sie haben ja an den vielfältigen Aktivitäten der zuständigen Ministerien, Verteidigungsministerium, Außenministerium und natürlich der Außenpolitik des Bundeskanzlers gesehen, welche Bedeutung das Thema einnimmt.
Dann habe ich Herrn Mayer noch mal auf meiner Liste.
Herr Cornelius, Sie hatten gestern ja die Reaktion der Bundesregierung mitgeteilt auf diese Luftraumverletzung und da auch den Satz geschrieben, die Bundesregierung werde ihre Unterstützung für die Ukraine intensivieren. Ist das ganz allgemein auf den politischen Prozess bezogen oder können Sie sagen, welche konkreten militärischen, finanziellen Projekte da womöglich im Blick stehen?
Sie wissen, dass die Unterstützung ja ein fortlaufender Prozess ist. Auch momentan wird daran weitergearbeitet. Es werden immer neue Unterstützungsmaßnahmen nötig werden. Die Fachebene arbeitet daran, auch zum Teil vor Ort in der Ukraine momentan. Wir erleben, dass die Vorbereitung zum 19. Sanktionspaket, all das sind Maßnahmen, um die Ukraine weiterhin zu unterstützen.
Das heißt aber auch zum Beispiel Rüstungsgüter stehen weiter im Blick?
Rüstungsgüter stehen stets weiter im Zentrum. Ja. Die Ukraine bedarf einer ständigen Unterstützung. Deutschland ist in Europa die wichtigste Unterstützungsnation mit einem beträchtlichen Betrag, der da fließt. Und das Ziel muss sein, eben die Ukraine so abwehrfähig zu machen, dass eine Fortsetzung des Krieges auch aus russischer Sicht keinen Sinn ergibt und dass jetzt endlich Verhandlungsbereitschaft erkennbar wird, um diesen Krieg zu einem Ende entgegenzuführen.
Herr Jung?
Eine kurze Verständnisfrage, Cornelius, gegebenenfalls Herr Müller, zu der Mitteilung, dass der deutsche Beitrag zum Schutz des polnischen Luftraums verlängert und ausgebaut wird. Da war interessant, dass Sie geschrieben haben, dass die Bundesregierung das entschieden hat und nicht das Verteidigungsministerium alleine. Warum?
Das sind Entscheidungen, die in Absprache der Bundesregierung, also des Bundeskanzlers mit den Fachministerien getroffen werden. Und das Verteidigungsministerium ist das Ministerium, das die Umsetzung unter der eigenen Federführung dann wahrnimmt.
Danke.
Ich hätte noch eine Ergänzung, wenn ich darf, zu Ihrer Frage bezüglich der Luftverteidigungskapazitäten. Wichtig ist auch noch mal zu betrachten, dass wir in den letzten beiden Jahren auch Zuläufe, die wir für uns, für die Bundeswehr geplant hatten, zum Beispiel IRIS-T-Systemen, umgeleitet haben in die Unterstützung der Ukraine. Wir haben Patriot abgegeben, das wissen Sie, nicht unerheblich. Aktuell, wissen Sie auch, läuft ja gerade die Bereitstellung von zwei weiteren Systemen. Das haben wir Anfang August angekündigt. IRIS-T, wie gesagt, wurde direkt von der Industrie kommend umgeleitet und Lenkflugkörper, also Munition für die Systeme, auch in nicht unerheblichem Maßstab. Das gilt noch vielleicht nochmal für das Gesamtbild nochmal zu ergänzen. Dankeschön.
Herr Kollege, nochmal.
Ja, nochmal eine Frage an Herrn Müller. Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk hat gestern gesagt, dass die russisch-belarussische Militärübung Sabat, dass dabei auch eine Besetzung des Suwalki-Korridors geübt werden könnte, seiner Erkenntnis nach. Das war hier bei der Pressekonferenz des Generalinspekteurs vor, ich glaube, zwei Wochen, kein Thema. Haben Sie diese Erkenntnisse auch?
Ich tue mich immer schwer damit, mit eingestuften Erkenntnissen, die unsere Lagebewertung treffen, an die Öffentlichkeit zu gehen. Wenn es hier nicht Gesprächsthema war bei der BPK, dann hat es auch guten Grund. Nicht alles, was wir denken, was unsere Analysten sehen oder im Bündnis gegebenenfalls sehen, muss dann thematisiert werden. Natürlich wird Russland, wird Belarus gewisse Ziele, gewisse Übungsziele verfolgen und das Bündnis wird sehr genau raufgucken, was dort genau wie passiert. Ich wiederhole nochmal, wir üben nicht dagegen, wir üben für uns und haben auch kein Interesse an jeglicher Eskalation.
Ja, aber in diesem Fall üben ja nicht Sie, in diesem Fall üben russische und belarussische Truppen, und zwar die Besetzung von polnischem Gebiet zwischen Belarus und Kaliningrad, der Exklave. Insofern teilen Sie die Einschätzung des polnischen Ministerpräsidenten.
Den polnischen Ministerpräsidenten habe ich nichts zu kommentieren und alles Weitere habe ich gesagt.
Letzte Frage zu diesem Thema, Herr Rusch.
Ja, Erik Rusch, Epoch Times Hemmeler. Es gab ja unterschiedliche Informationen zur Herkunft der Drohnen. Ist jetzt für Sie zweifelsfrei geklärt, dass das russische Drohnen waren, die 19 Drohnen in Polen? Und gibt es Erkenntnisse zum Startort, also wo diese Drohnen letztendlich gestartet sind oder gestartet wurden?
Beide Fragen wurden heute schon beantwortet. Zur ersten Frage hatte ich gerade der Regierungssprecher geäußert und zur zweiten Frage habe ich ausgeführt, dass wir uns zu Details, die wir oder unsere Partner im Lagebild sehen, nicht öffentlich äußern.
Dann gibt es Fragen zu anderen Themen. Herr Jung.
Ja, Frau Ditschauer, zum Thema Gaza. Die Airdrops sind ja vorbei von Deutschland. Kommt denn aus Sicht der Bundesregierung aktuell genug Hilfslieferung in den Gazastreifen? Welche Erkenntnisse haben Sie, wie viele da überhaupt aktuell reinkommen?
Ich kann Ihnen hier keine...
Pardon, jetzt.
Ich kann Ihnen hier aus dem Stegreif keine aktuellen Zahlen nennen. Wenn ich das kann, reicht das gerne nach. Wir haben immer gesagt, dass die Airdrops eine zusätzliche Möglichkeit und Maßnahme sind, aber dass nichts den Landweg ersetzt. Und dass generell viel zu wenig reinkommt, wissen Sie, und das ist stehende auch Haltung der Bundesregierung und vor allem ist Haltung der Bundesregierung, dass wir anmahnen auf allen Kanälen, die wir haben, dass viel mehr reinkommt.
Ein anderes Thema beim Gazakrieg ist jetzt, dass die Israelis angefangen haben, Hochhäuser zu zerstören. Der Premierminister sprach von 50 Türmen des Terrors. Sie werden wahrscheinlich auch die Videos gesehen haben. Wie bewerten Sie denn diese neue Kriegsführung der Israelis?
Herr Jung, wir haben immer gesagt, dass wir einen sofortigen Waffenstillstand, Geiseldeal, ein Ende dieser Kampfhandlungen benötigen, damit es eine Lösung für diese dramatische Lage und den Konflikt gibt. Und dazu gehört natürlich auch, dass wir entsprechende Konfliktführung, wie sie stattfindet, beobachten und sehr, sehr kritisch sehen. Und das ist Ihnen nicht sehen bekannt, ist auch ehrlicherweise nichts Neues. Das ist die stehende Haltung der Bundesregierung.
Herr Tufik-Nier.
Oder Scholz, zwei Fragen zum Äußeren des israelischen Ministerpräsidenten. Er hat heute nochmal gesagt, dass es keinen palästinensischen Staat geben wird. Und er hat gestern auch Katar gedroht mit einem erneuten Angriff. Da gibt es ja eine Stellungnahme dazu.
Zu beiden Äußerungen oder zu beiden Sachverhalten hat die Bundesregierung sich mehrfach geäußert. Sie hat den Angriff auf das Gebäude in Katar verurteilt. Und die Bundesregierung sieht keinen Anlass, an ihrer Position zur Zwei-Staaten-Lösung zu rütteln.
Sind diese Drohungen, die er wieder geäußert hat, für die Bundesregierung akzeptabel, Herr Cornelius?
Ich habe mich geäußert und die Bewertung in der Eskalierung, die Sie gerne vornehmen möchten, überlasse ich dann Ihnen.
Herr Basel.
Die niederländische Regierung hatte die Einreise von zwei israelischen Ministern, Smotrich und Ben-Gvir, ins Land verboten und angekündigt, diese auch in Schengener Informationssystem europäischer Sicherheitsbehörden als unerwünschte Ausländer zu registrieren. Spanien hat das auch kürzlich angekündigt. Da wollte ich erst mal fragen, ob die Bundesregierung bestätigen kann, dass diese beiden Minister auf der europäischen Sanktionsliste stehen. Und weiterhin würde mich interessieren, wenn diese Minister auf dieser Sanktionsliste stehen oder gelistet sind, würde die deutsche Regierung auch die Einreise nach Deutschland verweigern?
Ich weiß nicht, ob wir dazu einen Sachverhalt aus dem BMI haben. Ich kann nur sagen, dass Sie die Position der Bundesregierung zur Sanktionierung dieser beiden Politiker kennen. Die Bundesregierung hat sich diesen Forderungen bisher nicht angeschlossen. Und über die Visumsachverhalte anderer Länder kann ich Ihnen keine Auskunft geben.
Also ich kann ergänzen, dass wir die Entscheidung der Niederlande zur Kenntnis genommen haben, aber eine Einreise steht derzeit nicht zur Debatte und dazu würden wir dann auch nicht weiter jetzt zum jetzigen Zeitpunkt verhalten.
Also stehen die Minister auf der Sanktionsliste?
Auf der EU-Sanktionsliste?
Genau.
Das kann ich Ihnen jetzt nicht mit Sicherheit beantworten. Das müsste ich nachreichen, beziehungsweise das müsste die EU natürlich beantworten.
Herr Fechtner?
Jetzt, vielen Dank. Meine Frage richtet sich ans AA. Laut Medienberichten soll ein deutscher Staatsbürger in einer israelischen Scharfschützeneinheit Zivilisten erschossen haben. Hat die Bundesregierung dazu nähere Informationen und gibt es Ermittlungen in diese Richtung?
Ich glaube, das ist auch eine Frage, die Sie tatsächlich gar nicht ans AA, sondern möglicherweise ermittelnde Behörden richten müssten. Ich kann da jetzt keine Erkenntnis hierzu teilen.
Also vertrauen Sie dann zum Beispiel auch der israelischen Justiz, den Vorfall vollends aufzuklären?
Ich habe, glaube ich, gerade keine Aussage in die eine oder andere Richtung gemacht, sondern ich habe die Frage beantwortet, wie der Erkenntnisstand des Auswärtigen Amtes da ist, aber darauf hinweisen müssen, dass, wenn es Ermittlungen gibt, möglicherweise, Sie berichten ja von Berichten über einen vermutlichen Straftatbestand, das nicht beim AA laufen würde, sondern in Richtung Generalbundesanwalt, glaube ich, dann deuten würde.
Herr Jessen.
Herr Cornelius, können Sie bestätigen, dass der israelische Polizeichef Daniel Levy in diesen Tagen, in dieser Woche zu einem Besuch hier in Berlin war. Falls ja, mit wem hat er gesprochen? Was waren die Themen?
Mir ist der Besuch nicht bekannt, aber das heißt nicht, dass er nicht stattgefunden hat. Ich weiß es nicht.
Gibt es ein anderes Ressort der Bundesregierung, das über diese Besuche informiert ist?
Am ehesten sicherlich das Innenministerium. Da habe ich auch keine Kenntnisse, die ich Ihnen mitteilen könnte.
Falls es sich noch in der weiteren internen Recherche bestätigen sollte, könnten Sie dann bitte nachliefern, wer immer darüber verfügen würde. Danke.
Dann habe ich auf meiner Liste dazu. Nee, dann setze ich Sie auf die Liste, Herr Basay, nochmal.
Ja, ich hätte eine Frage zu den Schiffen, die jetzt nach Gaza unterwegs sind. Die Global Smooth Flotte mit fast 50 Schiffen, um die Gaza-Blockade durchzubrechen. Wie bewertet die Bundesregierung diese Initiative?
Wir verfolgen natürlich die Vorgänge rund um die Flottille mit Aufmerksamkeit, aber Sie können sich vorstellen, dass wir jetzt von hier aus da keine weitreichenden eigenen Erkenntnisse haben, die ich jetzt mit Ihnen hier teilen kann. Ich kann nur noch mal darauf hinweisen, dass insgesamt wir grundsätzlich gesprochen mit den Vereinten Nationen sowie mit internationalen Hilfsorganisationen erfahrene Akteure auch in der Region haben. Die sind dort präsent, die über Expertise und auch Ressourcen verfügen, um, sollte dies ermöglicht werden, die Menschen im Gazastreifen zu versorgen.
Es sind auf den Schiffen auch deutsche Staatsbürger. Bei früheren Initiativen wurden die Schiffe durch die israelische Militär angegriffen. Welche Vorkehrungen hat die Bundesregierung unternommen, wenn jetzt das israelische Militär wieder angreift, die deutschen Staatsbürger zu schützen?
Also Sie nehmen jetzt schon mal Prämissen vorweg. Das muss man einmal, glaube ich, hier klarstellen. Also Handlungen, die noch nicht stattgefunden haben. Insofern würde ich da jetzt auch keine Kommentierung abgeben. Aber ich kann Ihnen sehr klar sagen, dass es eine Reisewarnung für den Gazastreifen gibt. Und das ist auch hinlänglich bekannt. Die Reisewarnung des Auswärtigen Amtes ist veröffentlicht, mehrfach wiederholt worden.
Dann letzte Fragesteller zu dem Thema, Herr Jung.
Ja, nochmal Westbank, Herr Cornelius, weil Sie ja gerade die Zwei-Staaten-Lösung nochmal betont haben. Der israelische Premierminister hat jetzt zum Start des neuen Siedlungsausbaus, das die palästinensischen Gebiete in zwei Teile teilen soll und auch Ost-Jerusalem abschneiden soll, nochmal betont, dass es keinen palästinensischen Staat geben wird. Nehmen Sie das mittlerweile nur noch zur Kenntnis? Haben Sie intern andere Erkenntnis von Seiten der Israelis? Weil das ist ja quasi das Gegenteil von dem, was Sie wollen.
Das ist richtig. Wir halten den Siedlungsbau für völkerrechtswidrig. Er verstößt gegen einschlägige Resolutionen des UN-Sicherheitsrats. Wir erkennen in dem Siedlungsbau ein erhebliches Hindernis für eine Zwei-Staaten-Lösung, die es zu verhandeln gilt. Und deswegen haben wir nicht zum ersten Mal die israelische Regierung aufgerufen, diesen Siedlungsbau einzustellen.
Zusätzlich? Die Völkerrechtswidrigkeit ist ja klar, aber ich bezog mich nochmal auf die Aussage des Premierministers. Es wird keinen palästinensischen Staat geben. Wie gehen Sie damit um, weil das ja das Gegenteil von dem ist, was die EU, was Deutschland, die Welt will?
Die Bundesregierung hat eine andere Position, richtig.
Neues Thema, Herr Ratz.
Ja, vielen Dank an das Auswärtige Amt, Frau Deschauer, zum Thema Iran. Es gibt ja offenbar eine Annäherung zwischen dem Iran und der IAEA. Wie ist aktuell der Stand? Gibt es auch Kontakte der E3 zur iranischen Regierung? Und sehen Sie die Möglichkeit, dass der Snapback vielleicht doch nochmal ausgesetzt wird? Danke.
Herr Ratz, wir hatten uns ja vor einiger Zeit, ich glaube, das muss der 29.8. gewesen sein, an dem Tag, als wir hier über den Snapback gesprochen haben, dazu ausgetauscht, wie es dazu gekommen ist, was die Hintergründe sind, aber auch was die konkreten Forderungen sind, um möglicherweise den Snapback abhalten zu können, abwenden zu können in der Umsetzung im Rahmen der 30-Tages-Frist. Das hat sich nicht substanziell geändert. Sie sprechen von Kontakten, Sie reden von Kontakten mit der IAEO. Man muss trotzdem sagen, dass wir die iranische Regierung natürlich an ihren Taten messen werden und erwarten wir weiter konkrete Schritte Irans hin zu Verhandlungen. Und da geht es auch um direkten Verhandlungen mit den USA. Überprüfbare und deeskalierende Schritte bei der nuklearen Anreicherung. Auch da kann ich Stand jetzt ehrlicherweise nichts Konkretes und positive Elemente vermelden. Und dann eine umfangreiche Zusammenarbeit mit der IAEA. Und die bedeutet natürlich auch, dass man nicht nur spricht, sondern dass entsprechend die Stätten, die in Frage stehen, auch inspiziert werden können. Ich kann nämlich nicht erkennen, dass all diese Forderungen, die notwendig sind, umgesetzt sind. Insofern, Sie haben recht, wir befinden uns in einer 30-Tage-Frist. Sie haben auch recht, die Bundesregierung hält die Hand ausgestreckt zu Verhandlungen und möglichen Lösungen. Aber es wird sich an den konkreten Schritten auf der iranischen Seite bemessen lassen.
Dann neues Thema, Turau.
Frau Deschauer, Belarus hat ja jetzt 52 politische Gefangene freigelassen, sind auch zwei Deutsche drunter. Offenbar als Ergebnis vor allen Dingen von Verhandlungen mit den USA plant Deutschland dann jetzt nochmal eigene Initiativen, um weitere politische Gefangene, auch Deutsche, wenn es die noch gibt, aus Belarus freizubekommen.
Also ich würde mich gar nicht zu Hintergründen, die Sie jetzt gerade angesprochen haben, einlassen können und wollen. Ich kann nur sagen, dass in der Tat sich unter den Freigelassenen auch zwei deutsche Staatsangehörige befunden haben. Und ich würde auch da keine näheren Angaben machen, um wen es sich handelt, logischerweise, aber auch nicht um eine konkrete Einordnung und Wertung.
Herr Jung?
Das ist in der Vergangenheit uns ja zumindest auch in anderen Kontexten, zum Beispiel in der Türkei, gesagt, ob das Doppelstaatler waren oder in Anführungsstrichen nur Deutsche. Können Sie uns das sagen und können Sie uns sagen, ob es noch weitere Deutsche in belarussischen Gefängnissen gibt? Und Sie müssen uns ja keine Zahl sagen, aber war ja manchmal so niedrige einstellige Zahlen, niedrige zweistellige Zahlen, vielleicht sowas.
Wie als wüssten Sie es, Herr Jung, es ist tatsächlich eine niedrige einstellige Zahl auch Deutscher Inhaftierter in Belarus bekannt.
Und jetzt die zwei, waren das Doppelstaatler, Deutsche?
Sage ich Ihnen gleich nochmal, ich glaube, ich weiß es, aber ich sage es Ihnen gleich nochmal nach Rückkopplung in Präzision.
Danke. Dann habe ich auf meiner Liste Herrn Eckstein, neues Thema.
Ich hätte noch mal eine Frage zu den Afghanistan-Aufnahmeprogrammen. Herr Bowinkelmann, mir war zuletzt nicht klar, es gab eine Antwort vom Bundesinnenministerium auf Anfrage aus dem Bundestag, die Anfang des Monats beantwortet wurde mit dem Hinweis, dass bislang keine Sicherheitsinterviews durchgeführt wurden. Sie hatten ja zuletzt, glaube ich, mal angegeben, dass BAMF-Mitarbeiter wieder vor Ort wären. Jetzt aber speziell nochmal die Frage nach den Sicherheitsinterviews, die ja von den Sicherheitsbehörden durchgeführt werden. Finden die bereits wieder statt? Und falls nein, wann sollen die gegebenenfalls wieder starten?
Vielen Dank. Also wir hatten ja bereits mitgeteilt, dass verschiedene Mitarbeitende aus den Geschäftsbereichsbehörden vor Ort sind. Wann genau tatsächlich Sicherheitsinterviews zu welchem Zeitpunkt stattfinden oder schon stattgefunden haben, müsste ich Ihnen nachreichen in diesem Zusammenhang.
Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie das tun würden. Einfach nur, weil es da so ein bisschen Unklarheit, fand ich, zuletzt auch gab. Und Frau Deschauer, ich hätte noch eine Nachfrage zu dem Thema auch an Sie. Ihr Kollege hatte vergangene Woche von Gesprächen mit der pakistanischen Seite berichtet, allerdings nichts dazu gesagt, ob es da irgendwie Fortschritte gibt oder Zusagen, Stichwort weitere Razzien zu verhindern und weitere Abschiebungen. Könnten Sie da was zum aktuellen Stand sagen?
Ich würde nicht so detailliert in die Gespräche natürlich, die wir vertraulich führen, Einblick geben. Aber ich kann sagen, ich war selber hier, glaube ich, mit Ihnen dazu schon im Austausch oder mit Ihren Kolleginnen und Kollegen in dem Raum. Also die Gespräche, es gibt Gespräche, hochrangige Gespräche mit der pakistanischen Seite. Es gab auch Gespräche des Ministers mit der pakistanischen Seite. Ich kann sagen, es besteht ein Konsens mit der pakistanischen Regierung, die Aufnahmeverfahren bis zum Jahresende geordnet abzuschließen.
Ich kann noch mal ergänzen, Sie werden in Kürze starten und Sie werden derzeit vorbereitet.
Dann
Ich hätte dazu noch eine Nachfrage, wenn es okay ist.
Dann setze ich Sie sozusagen jetzt auf die Liste, Herr Eckstein.
Allerdings an Frau Deschauer, weil Sie gesagt haben, es gibt einen Konsens mit der pakistanischen Regierung. Jetzt hatten ja auch Sie bestätigt, dass es in den vergangenen Wochen mehrfach Razzien und auch Abschiebungen gegeben hat. Ist das jetzt ein neuer Konsens? Ich frage deswegen, weil der Außenminister ja Anfang des Monats schon mal von einer Übereinkunft mit Pakistan berichtet hatte und kurz danach eben doch eine größere Zahl von Menschen festgenommen und auch abgeschoben wurde.
Sie haben auch vernommen, dass ich das Wort Gespräche, hochrangige Gespräche in allgemeiner Form verwandt habe. Ich würde dabei bleiben, was ich gesagt habe. Und in der Sachaussage, es besteht ein Konsens. Und natürlich mit der Zielrichtung, dass das Ergebnis dieses Konsenses dann auch nicht zu weiteren Verhaftungen und Abschiebungen führt.
Und ist das auch Teil des Konsenses der pakistanischen Seite oder ist der nur, dass alle Verfahren bis Ende des Jahres abgeschlossen werden müssen?
Ich glaube, ich war da deutlich. Das sind zwei Elemente, die zusammengehören.
Dann neues Thema, Herr Rusch.
Ja, Frage ans BMG. Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen hat eine Klage gegen den Bund angekündigt, da der staatlich gezahlte Pauschalbeitrag an die Kassen für Menschen im Bürgergeldbezug nicht kostendeckend sei. Wie bewertet das BMG die Ankündigung und gibt es Pläne, die GKV bei der Finanzierung dieser Kosten zu helfen?
Ich würde vielleicht erstmal dem Kollegen aus dem BMAS den Vortritt lassen zu diesem Thema.
Ja, danke für die Frage. Wie Sie schon sagten, es ist eine Ankündigung einer Klage. Deshalb ist uns der genaue Inhalt und die rechtlichen Argumente des GKV-Spitzenverbandes noch nicht bekannt. Deswegen können wir auch noch keine konkreten Aussagen dazu tätigen.
Genau, dem würden wir uns tatsächlich anschließen und ich verweise auch auf die Äußerungen der Ministerin, die war heute vor gut zwei Stunden in der BPK und hat sich auch zu diesem Themenkomplex geäußert.
Das hat sie in der Tat. Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann habe ich auf meiner Liste Herrn Fechtner, danach Herrn Jung, neues Thema.
Die Frage richtet sich ans Verkehrsministerium, denn es gibt einen Bericht, dass sich die Bahn 2026 mehr auf Geschäftsreisen konzentrieren will und touristische Verbindungen ausdünnt. Ist das schon Teil der neuen Strategie, die der Minister angekündigt hat?
Nein, das ist sie nicht. Und ich glaube, auch die Berichterstattung hat die Bahn gestern bereits zurückgewiesen, indem sie sagte, dass im 2026 der Fahrplan nicht ausgedünnt wird. Darüber hinaus hat sie auch nochmal in einzelnen Details dazu Stellung genommen. Aber es bleibt dabei, der Fahrplan, den wir der Bahn verpassen, der wird am 22. September hier vorgestellt.
Vielen Dank. Dann neues Thema, Herr Jung.
Ja, Herr Cornelius, wie blickt denn der Kanzler jetzt auf die innenpolitische Lage in den USA nach dem Attentat auf Charlie Kirk?
Die Bundesregierung hat natürlich dieses Attentat nicht nur zur Kenntnis genommen, sondern reagiert prinzipiell mit einer grundsätzlichen Verurteilung. Jede Form von politischer Gewalt lehnt der Bundeskanzler, aber lehnt auch die Bundesregierung insgesamt ab. Gehört nicht zur demokratischen Auseinandersetzung.
Viele Beobachter, nicht nur außerhalb der USA, sondern in den USA, fürchten eine weitere Gewaltspirale, sogar irgendwann ein Bürgerkrieg. Ist das für die Bundesregierung auch eine Möglichkeit mittlerweile?
Das gehört,
macht Ihnen das Sorgen?
Das gehört zur Aussage, die ich gerade gemacht habe. Wir halten politische Gewalt für nicht tolerierbar. Und politische Gewalt, die sich fortpflanzt, die weitere politische Gewalt erzeugt, fällt erst recht darunter. Das heißt, Demokratien sind wohl aufgerufen, auch zu einer Mäßigung beizutragen, zu einer Rückkehr zum Gespräch, zum Dialog zu finden und jede Anflug von Gewalt auch einzudämmen mit den rechtsstaatlichen Mitteln.
Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
Dann Herr Rusch noch ein neues Thema.
Ja, Das richtet sich ans Justizministerium, Herr Kirschner. Ein Landwirt in Mecklenburg-Vorpommern hat ein Paket mit Seife, CD und einem Dekogegenstand im Wert von 27 Euro offenbar als Geschenk aus Russland von einem Bekannten zugesandt bekommen. Nun läuft gegen ihn ein Ermittlungsverfahren einer Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts des Verstoßes gegen EU-Sanktionen. Wie bewertet die Bundesregierung den Vorfall und gibt es eine Bund-Länder-Regelung, wie mit Lieferungen aus Russland umzugehen ist? Und wenn ja, wie sieht diese aus?
Also zunächst ist es ja ein Vorgang, der von der Staatsanwaltschaft in Mecklenburg-Vorpommern geführt wird. Und die Verfolgung von Straftaten ist die Aufgabe der Strafverfolgungsbehörden in den jeweiligen Ländern. Und dazu äußere ich mich hier nicht. Und im Übrigen, was Fragen des Außenwirtschaftsrechts und Verstöße gegen das Außenwirtschaftsrecht angeht, sind wir auch gar nicht zuständig, sondern würde ich, glaube ich, an die Kollegen vom Wirtschaftsministerium verweisen. Aber zu diesem konkreten Einzelfall lassen wir uns sowieso nicht ein.
Ich habe da auch nichts zu ergänzen.
Ja, aber gibt es da konkrete Regelungen und Vorgaben, die Sie stellen auch, wie damit umzugehen ist?
Das würde ich Ihnen gegebenenfalls, wenn wir da was nachreichen können, nachreichen.
Ich sehe erstmal keine weiteren Fragen. Doch, Herr Jung noch, aber wir müssen es ja auch nicht notgedrungen in die Länge ziehen. Herr Jung.
Wollte ich nicht, aber ich hatte bisher noch keine Reaktion gesehen der Bundesregierung auf den Angriff der Amerikaner auf ein angebliches Drogenboot in vor Venezuela, also angeblich, dass das von Venezuela kommt. Die Amerikaner hatten bisher keine Belege für den Angriff vorgelegt. Halten Sie denn die Angriffe für gerechtfertigt? Wie bewerten Sie diese Angriffe?
Wenn mich nicht alles täuscht, war die Fragestellung hier schon Thema in den vergangenen Tagen.
Also ich war Montag, Mittwoch hier, ich habe es jetzt nicht mitbekommen.
Montag, Mittwoch zumindest nicht ganz.
Der Vorgang ist ja schon eine Weile länger her. Genau. Also wir haben jetzt schon fast 8 Tage seit dem Vorgang oder 9. Also ich glaube,
Dann vielleicht nochmal im Protokoll nachschauen. Dann sind wir durch. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und fürs Kommen und wünsche ein schönes Wochenende.